Ja, willkommen bei Sportarchiv, dem Sportgeschichtspodcast. Mein Name ist Stefan.
Und mein Name ist Tim.
Ja, wir sind Sportfans und wollen regelmäßig Geschichten aus der Welt des Sports erzählen. Unsere Schwerpunkte liegen dabei auf Fußball, American Football, Basketball, Baseball und Eishockey. Dabei wollen wir über einzelne Legenden, Teams und legendäre Spiele berichten, aber auch über die Hintergründe und die Entwicklungen der einzelnen Sportarten. Nachdem du in der ersten Folge über die Geschichte des American Footballs geredet hast und ich in der zweiten Folge über den Beginn des deutschen Fußballs und den wahrlich langen Weg Deutschlands zur ersten landesweiten Profi-Bundesliga gesprochen habe, wärst du jetzt wieder dran. Bin sehr gespannt, um was es heute geht.
Ja, heute bin ich dran, eine Geschichte zu erzählen. Wir sprechen heute über eine Person, aber heute möchte ich etwas anders anfangen. Heute möchte ich mal mit einem Quiz anfangen. Mal sehen, wie schnell du errätst, um wen es geht.
Eine Herausforderung. Ich versuch's.
Wir sprechen heute über jemanden, der 1943 in den USA geboren ist. Der wurde in Pennsylvania geboren. Sein Großvater stammt aus Ungarn.
Aber wir sprechen über einen Footballer oder Baseball?
Das möchte ich an dieser Stelle noch gar nicht verraten.
Dann also aus Ungarn. Da kommen so die ersten Namen.
In der Highschool war er schon ein Sportstar. Das trifft natürlich auch viele zu. Er spielte Football, Baseball und Basketball.
Ja.
Er hatte schon in der Highschool oder am Ende der Highschool ein Angebot von 2 Baseball-Major-League-Teams.
Könnte das Johnny Unitas sein?
Nein.
Okay.
Aber ist gar nicht so weit weg, sage ich mal. Er wechselte dann trotz der Angebote aufs College zu den Alabama Crimson Tide.
Joe Namath.
Genau.
Ah, Alabama.
Das ging ja ziemlich schnell.
Ja, ich habe mir eins von seinen Spielen mal angeguckt auf YouTube. Da war irgendeine Verbindung jetzt. Da bin ich ja sehr gespannt dann.
Genau, wir sprechen heute über Joe Namath, Broadway Joe, wie man ihn nennt. Und ich fange einfach mal vorne an.
Super.
Joe Namath wurde am 31.05.1943 in Beaver Falls in Pennsylvania, nordwestlich von Pittsburgh geboren und wuchs in der dortigen Stahlarbeiterregion auf. Namaths Großvater stammt, wie ich schon gesagt habe, aus Ungarn und kam erst 1911 mit einem Dampfer nach Amerika. Die Mutter von Joe Namath, Rose, und sein Vater John, oder Janos, wie er eigentlich heißt, war Stahlarbeiter, und der Vater von Joe Namath durfte zum Beispiel, als er in der Jugend war, überhaupt keinen Sport machen.
Also durfte nicht oder hatte keine Zeit?
Beides. Er musste halt auch schon als Jugendlicher arbeiten. Ne? Der Vater hatte als Immigrant wenig Geld und er musste dann direkt schon mitarbeiten.
Das Ganze hat dann auch Joe Namath sehr geprägt.
Denn der Joe hat 4 Geschwister, davon 3 Brüder, die, als er geboren wurde, schon 6, 9 und 12 waren. Also er ist der Jüngste.
Das Nesthäkchen.
Genau, er hatte eine Adoptivschwester, die aber auch 6 Jahre älter war. Und in einem Interview hat er mal erzählt, also bis zu seinem 15. Lebensjahr hätte er gedacht, sein Name wäre Shut Up. Er hat das dann so erklärt, das zeigt, dass er sich schon früh behaupten musste, auch in der Familie. Und,
also er hat dann sich die große Klappe nicht verbieten lassen, offensichtlich. Auch
ja,
da schon nicht.
Genau, also er, das war er wohl angeboren. Und die Eltern haben sich auch früh scheiden lassen und er ist dann mit seiner Adoptivschwester bei der Mutter aufgewachsen und die drei älteren Brüder dann bei seinem Vater.
Joe Namath hat, wie viele Kinder, dann auch zunächst erst einmal Baseball gespielt. Als Joe Namath mit 8 Jahren seiner Mutter vor dem ersten Little League Spiel erzählte, dass er Angst habe, hat das auch sein Vater mitbekommen. Er hat dann zu ihm gesagt, wenn er jetzt schon Angst habe, dann sollte er die Uniform am besten direkt zurückgeben.
Guter Vater, tough love.
Ja, das war schon ziemlich hart, aber Joe Namath hat dann in Interviews gesagt, für ihn wäre das mehr eine Herausforderung gewesen. Er hätte das damals nicht gut gefunden, aber er meint, ihn hätte diese Art des Druckes eher gestärkt als geschwächt.
Gute Reaktion.
Es war auch so, dass er schon von Jugend an sehr athletisch war, schon als Kind relativ groß war. Und war schon als Kind eigentlich klar, oder zumindest in der Highschool, dass er es nur mit Sport schaffen wird. Er musste sich halt anstrengen, um da rauszukommen, ne? Aus dieser Armut. Er wollte nicht im Stahlwerk landen wie sein Vater.
Also heute würde man eher sagen bildungsfern und ja, Arbeitermilieu. Und er ist über die Noten wohl nicht geschafft.
Genau, er war überhaupt kein guter Schüler und er hatte schon damals so ein bisschen Probleme mit Autoritäten. Und er hat mal erzählt, dass er nicht so enden wollte wie sein Vater, den er nie hat Sport machen sehen. Er hat also nie als Vater jetzt mit dem Joe Namath oder den anderen Brüdern mal Baseball gespielt, mal einen Ball zugeworfen, und das hätte ihn auch sehr geprägt.
Hm. Klingt ein bisschen traurig fast.
Ja, aber sein Vater war andererseits auch irgendwie ein Vorbild für ihn. Ne? Gerade auch so diese Art, sich durchzubeißen, auch wenn es schwierig wird, das wird dann später noch relevant werden. Mhm. In der Highschool spielte er, wie gesagt, Football, Basketball und Baseball. Und er war bereits in der Highschool ein sehr auffälliger und eigensinniger Typ. Er machte als Weißer Dunkings im Basketball, obwohl das eigentlich da noch gar nicht angesagt war.
Aha. Man muss dazu sagen, dass er vor allem mit schwarzen Kindern aufgewachsen ist, denn in dem Stadtviertel, in dem er gelebt hat, da lebten vor allem Afroamerikaner. Er legte sich auch mit dem Trainer an, hörte nicht auf die Vorgaben und machte im Grunde sein eigenes Ding. Auf dem Mannschaftsfoto der Highschool war er dann zum Beispiel der Einzige, der eine Sonnenbrille trug.
Sehr cool.
Und er hatte halt schon früh seinen eigenen Style, auch was so Klamotten anging. Das war ihm halt auch schon sehr wichtig. Und als Baseballspieler war er dann so gut, dass er von den St. Louis Cardinals ein Angebot über $15.000 angeboten bekommen hat als Highschool-Spieler. Der sollte dann direkt in die Major League wechseln. Dann kamen noch die Chicago Cubs, die haben ihm sogar $50.000 geboten, beziehungsweise den Eltern. Und das war mehr als der Jahreslohn von beiden Eltern zusammen.
Das war bestimmt eine große Versuchung, da zuzustimmen.
Ja, das wollte er eigentlich auch. Also er konnte sich gut vorstellen, Baseballprofi zu werden.
Aber seine Mutter hat dann ihr Veto eingelegt und ein bisschen Druck ausgeübt und gesagt, nee, sie wolle, dass er einen Schulabschluss macht.
Weil in der Familie bisher noch gar keiner einen College-Abschluss hatte und das war der Mutter sehr wichtig.
Deshalb wurde dann das Ganze nicht angenommen. Es war allerdings auch so, dass schon bereits Colleges sich gemeldet hatten. Und zunächst hatte sich die University of Notre Dame gemeldet, aber die kam für Joe Namath überhaupt nicht in Betracht.
Warum das? War da nicht, ist eine der berühmtesten und renommiertesten Universitäten, auch da schon gewesen.
Ja, aber da gab es ein Problem. Es gab keine Mädchen auf der Schule. Also da wollte er auf keinen Fall hin. Okay. Er wollte lieber zur University of Maryland. Da ist er allerdings durch den notwendigen Test gefallen. Ne? Also viele Colleges zu der Zeit haben natürlich relativ hohe Anforderungen auch an das Schulische gelegt.
Was ja auch gut war, es ist ja mittlerweile auch total aufgeweicht. Aber okay.
Ja, aber als das nicht geklappt hat, hat dann der Coach von Maryland den Coach Bear Bryant angerufen. Das ist ein sehr bekannter Trainer der University of Alabama, den Crimson Tide.
Eine Legende.
Ja, ich finde den Namen auch super.
Ja.
Und kurze Zeit später saß dann halt schon der Assistent von Bear Bryant, der Howard Schnellenberger, ein Deutschstämmiger, bei der Mutter im Wohnzimmer. Und hat da seine Präsentation gemacht. Die Mutter mochte ihn anscheinend schon sehr und hat dann direkt gesagt, ich gehe jetzt nach oben und pack die Sachen, sie können den direkt mitnehmen.
Das ist ja mal schnell.
Ja.
Sehr schnell.
So ganz so schnell ging es dann nicht, aber kurze Zeit später war es dann tatsächlich klar, der Joe geht von Pittsburgh nach Alabama, also vom Norden in den tiefsten Süden. Und man muss sich dann halt vorstellen, wir sind hier Anfang der 60er Jahre und da waren die Unterschiede in den Vereinigten Staaten, gerade was Rassentrennung und so angeht, schon sehr unterschiedlich.
Vermutlich in Alabama war das noch ziemlich deutlich, die Trennung.
Also komplett, ne? Also durften im Bus mussten die hinten sitzen, durften nicht dieselben Toiletten nehmen und ähnliches. Das hat er dann auf der Fahrt schon kennengelernt und das kannte er natürlich überhaupt nicht. Ja, gerade als Sportler hatte er jetzt in Pennsylvania hauptsächlich auch schwarze Freunde gehabt, so im Basketball und so. Da waren halt auch schon, weil jedenfalls was so das Highschool-Spiel anging, waren auch schon viele Schwarze dann aktiv.
Also ein totaler Kulturwandel für ihn.
Genau, es war halt ein echter Kulturschock, gerade auch
der Schock sogar, genau.
Ja, auch dieses rassistische, die rassistische Sprache hat ihn da sehr gestört. Das kannte er dann so überhaupt nicht.
Spricht sehr für ihn.
Und er war dann halt auch dabei am 11. Juni 1963. Da gab es an der Universität den berühmten Stand in the Schoolhouse Dorm.
Da hat Alabamas Gouverneur George Wallace sich vor die Tür eines Gebäudes der Universität postiert, um dann zu verhindern, dass sich die beiden afroamerikanischen Studenten Vivian Malone und James Hood einschreiben. Denn das verstieß aus seiner Sicht gegen die Segregation und er wollte das auf jeden Fall verhindern.
Das war so ein ganz reaktionärer der Feind der Aufhebung der Segregation. Ja.
Die Aufnahme der afroamerikanischen Studenten erfolgt auf Druck der Kennedy-Regierung. Gouverneur Wallace wollte das ja auf jeden Fall verhindern und war auch davon ausgegangen, dass die Regierung das gar nicht durchsetzen würde und war eigentlich ziemlich optimistisch, bis dann die Nationalgarde und die Bundespolizei ebenfalls vor der Universität auftauchte, um den Zugang der Studenten auch zu erzwingen. Dabei stand jetzt auch noch eine große Anzahl an Studenten, die sowohl teilweise für, teilweise auch gegen die Aufnahme der afroamerikanischen Studenten war. Es drohte sogar eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen Bundespolizei und den Anhängern von dem Gouverneur Wallace.
Heftig.
Aber im Endeffekt hat er dann tatsächlich nachgegeben, weil auch der Bundesjustizminister Nicolas Katzenbach, der war dann auch da und dann wurde der Weg freigegeben.
Der John Namath war quasi Zeitzeuge.
Genau. Ah. Und dazu gibt es ja auch eine bekannte Szene in dem Film Forrest Gump, der ja auch für die Alabama Crimson Tide spielt.
Stimmt, das ist ja ewig, ja.
Und da sieht man, also man sieht dort die Originalszenen, wie der Gouverneur vor der Tür steht, das ist ja auch dann gefilmt worden und man hat den Forrest Gump dann da reingeschnitten. Stimmt. Er lässt nämlich die Studentin, die sich da einschreiben will, ein Buch fallen und in dem Film hebt er das dann quasi auf als der nette Weiße und folgt ihr dann.
Das muss ich unbedingt nochmal gucken, auf YouTube gibt es die Szene bestimmt.
Ja, insgesamt spielte dann der Joe Namath von 1962 bis 64 an der University of Alabama und entwickelte sich da schon zu einem Quarterback-Star, also sagen wir mal zumindest so einen lokalen Star. Insgesamt 29 Spiele hat er dort gespielt, es gab nur 4 Niederlagen. Er hat an 3 sogenannten Bowls teilgenommen und wurde 1964 wurden die Crimson Tide quasi auch zum nationalen Champion des Colleges ernannt. Damals gab es ja noch keine Endspiele, so wie es das heute gab. Die wurden gewählt von Journalisten, Fachleuten. Er selber ist dann halt auch zum MVP gewählt worden, mehrfach ausgezeichnet worden. Und im Grunde standen ihm dann alle Türen offen.
War schon eine Berühmtheit.
Allerdings war es so, dass im Jahr vor seinem Abschluss es zu einem Unglück kam und Joe Namaths Profikarriere stark gefährdet war, weil er sich eine schwere Knieverletzung zugezogen hat. Das war im vorletzten Spiel des Jahres und man konnte damals allerdings noch nicht genau feststellen, was es war. Im Endeffekt hat sich herausgestellt später, dass er einen schweren Knorpelschaden hatte, den man damals auch gar nicht behandeln konnte. Man hat dann aber einfach das Knie getaped und gesagt, das heilt von alleine. Und man hat ihn dann auch noch zum letzten Spiel, dem Orange Bowl, mitgenommen. Und das war ja für die College ein wichtiges Spiel. Ne? Und im Grunde war es auch so, dass er das auch zeigen wollte, dass er spielen kann, damit die Profivereine nicht Abstand nehmen. Und man lag dann halt 14-0 zurück. Er hatte noch nicht gespielt. Und dann hat man gesagt, naja, er muss trotzdem spielen. Also trotz dieser schweren Verletzung. Trotz dieser schweren ist er eingewechselt worden und hat dann noch 2 Touchdowns geworfen. Tatsächlich hat man aber trotzdem verloren. Man verlor dann noch 21-17, aber er hat im Grunde gezeigt, was er drauf hat. Aber schon im College zeigte sich auch so ein bisschen so sein Charakter. Ja, es gab Alkoholprobleme, beziehungsweise keine Probleme, aber man durfte ja keinen Alkohol trinken zu der Zeit und er ist da mehrfach erwischt worden, was bei anderen Schülern dann wahrscheinlich schon zum Verweis geführt hätte.
Aber er war ja der Star Quarterback.
Genau, aber zeigten sich jetzt schon so die ersten Ansätze, dass sein Lebenswandel vielleicht nicht der professionellste ist.
Gut ausgedrückt.
1965 wurde er dann im Endeffekt von den New York Jets, einem Team der American Football League, der AFL, in der ersten Runde als First Pick gewählt. Gleichzeitig hatten ihn die St. Louis Cardinals in der ersten Runde gewählt. Es gab ja tatsächlich 2 verschiedene Ligen. Also die St. Louis Cardinals waren ein NFL-Team und die New York Jets ein AFL-Team. Die AFL hatte sich 1960 als Konkurrenzliga zur NFL gegründet. Hintergrund war, dass nach den landesweiten Live-Ausstrahlungen im Fernsehen Ende der 50er Jahre so großes Interesse gab, dass viele reiche Geschäftsleute auch ein NFL-Team wollten. Und wie auch schon in früheren Zeiten wollte die NFL das nicht zulassen. Und so hat sich auch eine Konkurrenzliga mit Hilfe eines anderen TV-Senders gegründet, nämlich ABC, wollte halt auch diese, auch Football übertragen und hat dann halt eine eigene Liga gegründet, das war die AFL. Und die führten dann natürlich jetzt als Konkurrenten, vor allem auch im Draft, eine Konkurrenz aus, was ziemlich ruinös war, weil die Spielergehälter dadurch sehr stiegen. Das Ganze habe ich ja schon mal in meiner kurzen Geschichte des American Football und der NFL dargestellt.
Das war schon sehr ausführlich, aber gut, dass du nochmal so ein bisschen darauf hinweist, auf die Problematik, von der aber der Joe Namath ja wahrscheinlich profitiert.
Vermutlich. Auf jeden Fall wird er das. Also die New York Jets, muss man sagen, die wurden ja dann gegründet 1959. Da hatten sich nämlich 2 junge Ölmilliardäre oder Millionäre, Lamar Hunt und Bud Adams, zunächst um ein Franchise in der NFL bemüht. Man wollte quasi ein Team anwerben, um es nach Dallas zu verlegen und man hatte sich dafür die Chicago Cardinals entschieden, hießen die damals noch. Und die Miteigentümer Walter Wolfner und seine Frau Violet, die besaßen halt die Mehrheit, wollten allerdings die Mehrheit auch nicht abgeben. abgeben. Die suchten zwar Investoren, wollten aber im Grunde noch das Sagen haben und deshalb klappte das nicht. Bei diesem Gespräch hatte allerdings der Eigentümer erklärt, dass er ja so viele andere Angebote hat. Es gäbe so viele Millionäre, die in die NFL wollten. Und das haben die beiden dann zum Anlass genommen, mal diese Leute aufzusuchen. Dazu haben sich die Hilfe von William Shea aus New York geholt, nachdem ja dann später ein Stadion benannt wurde.
Da klingelt was. New York Mets.
Genau, das Shea Stadium. Und der hat denen dann geholfen, sozusagen da Verbindungen zu knüpfen, um diese Liga dann zu gründen. William Shea schlug vor, Harry Weismer zu engagieren. Das war ein Sportreporter und auch ein Aktionär der Washington Redskins. Der hatte da auch ein Problem mit dem Eigentümer der Redskins. Den habe ich ja auch schon mal erwähnt. Das ist der George Preston Marshall. Das ist ja ein sehr eigener Typ gewesen, über den man ja auch sagt, dass der Rassist gewesen ist. Und mit dem hatte er sich halt zerstritten und er hat halt gesehen, da kommt er ja nie an die Macht in Washington und suchte daher auch ein eigenes Team. Und der erwarb dann die Rechte an den neu gegründeten Titans of New York.
Ah, also es klingt ja so, Giants gab es ja schon, dann hat man gesagt, das ist größer als die Giganten, größer als die Giants, die Titanen, die Titans, so klingt das.
Genau das war seine Idee, man will halt noch größer werden und man spielte auch im Polo Ground und in dem hatten ja bis 1957,
das weiß ich, die New York Giants gespielt.
Genau.
Die Baseball Giants.
Genau, das muss man sagen, die Baseball Giants gespielt.
In New York hatte man allerdings bereits zuvor vorgeschlagen, ein neues Stadion für eine Franchise in der nachher totgeborenen Baseball-Liga Continental League zu bauen. Als sich diese Liga auflöste und die Stadt ein Franchise in der National League erhielt, die den Namen New York Mets erhielt, wurden die Pläne für ein Stadion weiter verfolgt. Hintergrund war, dass man davon ausging, dass man mit dem alten Stadion nicht genug Zuschauereinnahmen generieren konnte. Mit dem neuen Stadion wollte man auch direkt einen riesigen Parkplatz dazu bauen, damit die Leute bequem mit dem Auto an das Stadion heranfahren konnten.
Man wollte also ein ganz neues Stadion bauen und man hatte vor, dies eigentlich schon zur Saison 1961 zu eröffnen. Und das ist halt in Flushing Meadow das heutige Shea Stadium. Es kam dann zu erheblichen Verzögerungen im Bau, was vor allem auch an den finanziellen Möglichkeiten lag. Denn der Weismer war zwar reich, aber er war jetzt nicht, im Grunde jetzt nicht so ein Ölmilliardär oder so. Der brauchte halt auch viele andere Leute, die ihr Geld dazugaben und durch die Verzögerungen wurde das dann halt immer schwerer und tatsächlich war es dann so, dass der Weismer aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten dann auch von der AFL gezwungen wurde, seine Rechte an dem Verein zu verkaufen.
Das ist heftig, das gibt's nicht so oft.
Ja, er hatte auch zunächst erklärt, er würde das so machen, dann hat aber versucht, das Ganze rauszuzögern und das hat er dann aber auch widerrufen zwischendurch und so wurde er quasi dann durch einen Konkurs Richter nachher gezwungen, für $1 Million die Rechte an den Titans zu verkaufen.
Das ging sogar vors Gericht.
Ja, der hat sich dann so geweigert. Der hat ja halt sein ganzes Geld da investiert.
Ja, es ging um seine Existenz dann letztlich auch, ne? Da kämpft man. Aber
genau.
Hat verloren, höre ich daraus.
Ja, genau. Also das war halt so, das Team war auch wirklich schlecht. Man hat wenig Erfolg. Man hat mal einen Sieg geholt, aber überwiegend dann halt verloren. Also in den ersten beiden Jahren war die Bilanz weit mehr verloren als gewonnen.
Also sie waren keine echte Konkurrenz für die alteingesessenen New York Giants.
Genau, und das war eins der Hauptprobleme. Es fehlten dann halt auch Zuschauereinnahmen, ne? Die Liga hatte sowieso am Anfang den Ruf, das ist ja eher zweitklassig oder mehr so auf Show ausgelegt, weil die AFL wollte sich auch absetzen von der NFL, indem es mehr Offenspiel gab, ne? Mehr Wurfspiel, mehr Show.
Das Ganze sollte ja auch mehr auf Entertainment ausgerichtet werden. Das wollte sowohl der Fernsehsender als auch die Eigentümer der Vereine, die ebenfalls auch aus dem Entertainment-Bereich kamen.
Und so wurde dann, nachdem das Ganze nicht funktioniert hat, die Titans dann verkauft an ein Konsortium und angeführt von Sonny Werblin. Die kauften dann das Team auf und das wurde dann in die New York Jets umbenannt.
Die kennen wir jetzt ja noch.
Trotzdem, wie es dann halt so ist, trotz der neuen Besitzer stellte sich erstmal auch kein Erfolg ein. Aber der Sonny Werblin, das war einer, der kommt aus dem Showbiz. Der hat dann erkannt, auch wenn sie so richtig schlecht sind, hätten sie ja jetzt die besten Möglichkeiten, auch die besten Spieler zu bekommen. Und so hatte er dann die Idee, den Joe Namath zu verpflichten, weil der ja halt der Nummer 1 Pick war 1965.
Die waren so schlecht, haben natürlich die erste Draft-Position gehabt, weil sie so schlecht waren.
Nee, eigentlich waren die Houston Oilers die den ersten Pick hatten. Das war auch ein Footballteam aus der AFL und die hatten den letzten Platz belegt. Allerdings waren die finanziell auch sehr schlecht aufgestellt und die wussten, dass sie im Vergleich mit den Teams der NFL nicht mithalten konnten. Also haben sie quasi diesen First Pick abgegeben an die New York Jets, die ja mit den neuen Geldgebern andere Möglichkeiten hatten und haben dann versucht, den Joe Namath ein Angebot zu unterbreiten.
Also Houston hat dann zugunsten, sag ich jetzt mal, der Liga verzichtet, damit die Jets den in die AFL holen können. Sehe ich das richtig?
Genau, ja, also so war das ja. Ne? Man versucht ja, die Liga nach vorne zu bringen und man wollte halt auch die besten jungen Spieler haben. Und auf der Seite der NFL waren es ja die St. Louis Cardinals, ehemals die Chicago Cardinals, die ja dann, und das war auch ein Team, das eigentlich für ein NFL-Team auch nicht besonders gut finanziell aufgestellt war. Und so konnten sich dann im Endeffekt die New York Jets dann durchsetzen und dem Joe Namath einen Vertrag unterbreiten, den er dann auch angenommen hat. Es war allerdings so, der Joe Namath durfte offiziell erst verhandeln und einen Vertrag unterschreiben, wenn das letzte College-Spiel zu Ende war. Und das war ja Neujahr. Und das war dieser Orange Bowl, um den es ging. Das war dann halt auch der Grund, warum er dann im Endeffekt nachher trotz dieser schweren Verletzung auch gespielt hat. Im Endeffekt hat sich nachher herausgestellt, ja, in Wirklichkeit war das vorher alles schon klar. Also Wochen vorher hatten schon die Anwälte und der Anwalt vom Joe Namath das alles geklärt.
Also verbotswidrig gab es schon Verhandlungen, bevor dieses letzte Spiel ja gespielt wurde.
Genau, das ist ja auch heute nicht unbekannt. Ne? Also das ist ja auch selbst im Fußball so, ne? Wo man sich mit dem eigentlichen Verein unterhält, spricht man vielleicht schon mal mit dem...
Mit dem potenziellen Kandidaten, genau, mit Trainern gerne auch gemacht.
Genau, man spricht dann miteinander, um dann schon mal die Bedingungen abzuklären. So war das hier halt auch.
Aber da war doch das Knie.
Ja, aber da kommen wir gleich drauf. Okay. Tatsächlich wollten die ihn so dringend, dass Joe Namath den Vertrag unterschrieben hat, bevor die Untersuchung durchgeführt wurde.
Nein.
Man wollte ja der Erste sein und man hatte Angst, er überlegt es sich anders. Und so wurde schon am 2. Januar dann bekannt gegeben, dass Joe Namath zu den Jets wechselt.
Das waren natürlich voll die fetten Schlagzeilen dann in New York, denke ich. Weil der war ja dann schon bekannt.
Auf jeden Fall. Das lag auch daran, dass man ihm $427.000 als Jahresgehalt anbot.
Wow.
Das ist zur damaligen Zeit der absolute Rekord gewesen. Und zusätzlich wollte Joe Namath dann auch noch einen linken Continental. Das war er wollte ein besonders cooles Auto fahren, weil er bis dahin ja noch nicht so viel Geld hatte.
Tja, Style. Mhm.
Die New York Jets an sich waren aber ein mittelmäßiges Team, zu dem er dann gewechselt ist, ne, auch in einer vermeintlich zweiklassigen Liga. Und so war es, dass eigentlich die Jets Joe Namath mehr brauchten als Joe Namath die Jets. Dadurch auch das hohe Gehalt, dass er sich dann oder dass die Anwälte dann ausgehandelt hatten.
Aber wir sind jetzt noch in der Zeit vor dem Merger, also es ist noch AFL und NFL separate Ligen, richtig?
Genau, also er hat sich dann entschieden und deshalb halt dieser Druck bei den Jets, dass sie das direkt verkünden. Das sollte ja auch die Leute anziehen, gerade in New York. Der Joe Werblin, der ja aus der Unterhaltungsindustrie kam, der hat erkannt, er braucht nicht nur einen talentierten Quarterback, sondern im Grunde braucht er für den Big Apple jemanden, der auch das ausstrahlt. So ein Gewinnertyp, der so ein bisschen Magie und Filmstar-Flair hat. Und das war der Joe Namath. Der war jung, der sah gut aus und der hatte halt auch eine große Klappe. Ne? Und das passte ja irgendwie auch zu New York. Ja,
das passte dann auch zu der ganzen Medienlandschaft in New York damals schon, definitiv.
Und er passte vor allem auch von seiner Spielart besser zur AFL als zur NFL. Denn die AFL spielte, wie ich ja schon gesagt habe, moderner und setzte vor allem so auf Zonendeckung, auf Wurfspiel. Und das war ja genau das Ding von Joe Namath, denn der Joe Namath war vor allem dafür bekannt, dass er große Risiken einging. Er große, weite Würfe, er spielte sehr spektakulär, war allerdings auch immer für die eine oder andere Interception gut.
Ich hätte definitiv in der NFL, die war ja viel konservativer, eher nicht gepasst. Die waren ja mehr so Pound and Ground und eher nur so Kurzpässe. Und vor allen Dingen konservativ spielen.
Ja, vor allem halt auf Defense ausgelegt. Ja. Ne? Und derzeit war es auch extrem hart in der NFL. Das war vielleicht auch irgendwo ein Grund für Joe Namath zu sagen, diese Härte, die wäre ihm vielleicht nicht so gut bekommen. Mhm. Andererseits wäre Joe Namath wahrscheinlich überall ein Star geworden, jedenfalls von seiner Art her. Allerdings vielleicht in Cleveland, Ohio, wäre er halt nicht der Broadway Joe geworden, der er dann nachher geworden ist.
Da wäre er verschenkt gewesen.
Wahrscheinlich.
Glaube ich.
Und er passte halt viel besser zu New York City der 60er Jahre. Im Grunde war es halt so, in einer Zeitung stand mal, im Jahr 1965 war New York bereit für einen Helden. Und dieser war Joe Namath. Die Stadt befand sich halt seit Jahren in einer Flaute, hatte hohe Kriminalität, schmutzige Straßen, verschmutzte Luft. Alles Anzeichen für eine Stadt im Niedergang. Selbst der Broadway, ein Symbol für Glamour und Partynächte, war nach Worten von dem Journalisten Jimmy Breslin ein kaputter Puff. Und daher brauchte man im Grunde vor allem aber auch sportlich einen Aufschwung. Denn das weißt du vielleicht besser, die Yankees,
Das weiß ich in der Tat sehr, sehr gut als Yankees-Fan. Das war das Ende der Dynasty. Die Jahre ab 65 waren echt bitter und die waren sogar einmal Letzter in der American League, aber ja.
Ja, und auch im Football, die New York Giants, also die Football Giants waren auch nicht besonders gut. Die New York Rangers waren in einer Erfolgskrise. Also im Grunde fehlte es überall.
Und die Knicks vergessen wir auch nicht, hatten auch noch nichts gewonnen.
Ja, die waren da auch noch nichts. Ja, und dann kam Drew Namath in der Stadt, ein junger Mann aus Beaver Falls und der halt eben nicht mit einem alten Charger, den er vorher hatte, in die Stadt fuhr, sondern mit dem schönen in grün-weiß, wie die Vereinsfarben, ein Lincoln Continental fuhr, ein Cabriolet und ließ sich dann quasi in dem Trikot der New York Jets mit dem Wagen auf dem Times Square fotografieren.
Das finde ich ja krass, in Vereinsfarben von Gang Green, ja super, mega.
Als er dann bei den Jets unterschrieben hatte, brachte halt das, wie du schon gesagt hast, einen riesen Aufruhr. Ne? Also da wurde in der Presse alles Mögliche geschrieben. Selbst die Sports Illustrated schrieb 1965 in der Überschrift Football Goes Showbiz. Und das war halt das Foto von Joe Namath auf dem Times Square. Und die Mannschaftskameraden haben das dann natürlich gesehen und das brachte ihm dann den Spitznamen Broadway Joe ein.
Ach, da ist das her. Krass, das wusste ich auch nicht.
Ja, der Name blieb halt hängen.
Total.
Und auch in dem Artikel der Sports Illustrated schrieb man dann, dass der Joe Namath halt so ein Aufreißertyp wäre, ein Mädchenschwarm. Halt so ein gut aussehender Typ, der lange schläft, wenig trainiert.
Ein echter Sportler also.
Ja, also es gab heftigen Gegenwind. Ne? Also man, vor allem kamen halt auch diese Querelen am College wurden dann rausgekramt und dass er halt eine große Klappe hätte und er jetzt erst überhaupt mal zeigen müsste, dass er überhaupt in der Lage wäre, in der Liga zu spielen.
Ich wollte gerade sagen, sind ja enorme Vorschusslorbeeren und dann das auch nicht. Der war ja total unter Druck.
Ja, aber es zeigt sich, dass Druck genau das ist, was Joe Namath braucht, denn der hat dann auch direkt geliefert. Denn bereits in der ersten Saison warf er Pässe für 2220 Yards. Das war für einen Rookie damals Rekord. Er wurde auch Rookie of the Year. Er musste sich allerdings bereits dann einer ersten Knie-OP unterziehen.
Oh.
Denn wie wir ja eben schon darüber gesprochen hatten, man hatte ihn zwar den Vertrag unterschreiben lassen, man hat ihn aber dann auch untersucht und der Arzt, der ihn dann untersucht hat, hat dann mit ihm gesprochen und gesagt, also wenn wir das vorher gewusst hätten, ne, hätte ich dem Verein geraten, dich nicht zu engagieren. Und darauf sollen Joe Namath geantwortet haben, tja, und das wäre ein Fehler gewesen.
Weil ich kann es trotzdem.
An Selbstbewusstsein hat es ihm nicht gemangelt. Aber tatsächlich war es dann halt so, dass die ganze Profikarriere quasi über war er ständig oder immer mal wieder verletzt, hatte körperliche Probleme und er war halt auch nie wieder so schnell und beweglich wie auf dem College. Das war halt auch eins seiner Markenzeichen. Nicht nur, dass er gut werfen konnte, er war auch noch schnell und war ein guter Läufer und lief dann auch.
Ach, der hat gescrambled, also selber genau. Auch für Spielzüge abgeschlossen. Ah ja. Weil ein Knorpelschaden ist halt heftig.
Ja, und auch schon im ersten Jahr war es dann halt so, dass er nicht nur auf dem Spielfeld von sich reden gemacht hat, sondern zum Missfallen der Liga-Verantwortlichen auch vor allem das Nachtleben in vollen Zügen genossen hat.
Wer hätte das geahnt?
Generell in seinen Jahren als Profi in New York, gerade auch später, hat er da eine eigene Bar aufgemacht.
Nee.
Ja, der trank mit Frank Sinatra, wenn er frei hatte, mit Elvis Presley. Er stand sogar auf der Feindesliste von Richard Nixon.
Okay, das ist schon mal fast eine Auszeichnung.
Ja, das hat er auch so empfunden. Er ging mit tollen Frauen aus Raquel Welch, die 10 Jahre ältere Mammy von Doran.
Das Busenwunder oder eins der Busenwunder
genau.
Der Zeit.
Und er hatte eine Affäre mit Janis Joplin. Angeblich gab es da noch haufenweise andere Frauen. Und das war halt immer, er war halt immer für eine Schlagzeile gut. Ein Spruch von ihm war halt auch, ich mag meinen Johnny Walker red und meine Frauen blond.
Das klingt ja wie gemacht für die Schlagzeilen der New Yorker Presse. Hammer.
Genau, also man hatte dann auch schnell gesagt, also seit Babe Ruth hätte es keinen Sportler mehr wie ihn gegeben.
Das klingt in der Tat ganz nach dem Babe.
Ja,
und Alkoholfrauen und ja, und dann aber auch im Sport hat er ja voll abgeliefert. Bin mal gespannt, ob Namath das auch noch schafft.
Ja, er hatte so den Ruf des netten oder liebenswürdigen Bad Boys. Das lag auch ein bisschen an seiner Frisur, denn wir waren ja jetzt schon in der Mitte bis Ende der 60er Jahre.
Die Haare wurden länger.
Die Haare wurden länger. Er war der Erste, der weiße Schuhe trug.
Oh, ungewöhnlich.
Ja, er hat die am Anfang mit einem weißen Tape überklebt, damit das cool aussieht.
Also werden die alle anderen Mit- und Gegenspieler wahrscheinlich geliebt haben. Nicht.
Ja, aber generell, er war halt auch einfach stylisch, ne? Und auch selbst am Spielfeldrand, ne? Joe Namath, der hatte halt nicht einfach so eine Wärmejacke im Winter da in New York, wo es kalt war, nee.
Sondern?
Der trug einen Pelzmantel.
Nein.
Es gibt Bilder,
wo
er.
Was ist das denn? Voll dekadent.
Ein Pelzmantel trug. Und später war er dann halt auch für sich für nicht so schade. Er war einfach auch cool. Er machte dann zum Beispiel einen Werbespot im Fernsehen für Damenstrumpfhosen.
Nee, auf die Idee musste aber echt erstmal kommen.
Ja, er hat sich da wie so ein Pin-Up-Model präsentiert. Man zeigte erst so die Beine, die in Strumpfhosen waren. Ja, und dann zeigte sich, dass das Drew Namath war, der dann so lassiv auf so einer Decke lag.
Na, das war wohl voll der, weiß ich nicht, fast schon Skandal wahrscheinlich damals. Ja, er hat nichts ausgelassen.
Genau, aber der durfte halt alles. Der war ein Typ, dem die New Yorker auch alles verziehen haben. Ne? Im Grunde, den mochte man halt einfach. Und der spielte halt auch in Serien dann später mit Brady Bunch, Love Boat.
Ach cool.
Der war halt ein echter Show. Man. Also sagte man, er hat Spaß mit New York und New York mit ihm und vor allem halt auch die Presse. Ne? Und das brachte halt auch Geld, das brachte Einschaltquote. Und das war ja auch das, was die Jets haben wollten. Die wollten jemanden haben, der die Leute sonntags vor den Bildschirm holt und die gucken dann halt nicht NFL, die gucken dann AFL. Oder halt auch ins Stadion zu bringen, ne? Das neue Stadion zu füllen. Das war
ABC
dann halt wichtig.
Und Sonny Werblin, die werden sich die Hände abgeklatscht haben. Ne? Die Rechnung ging dann ja wohl auf, denn die Leute guckten ja offensichtlich.
Ja, später gab es dann allerdings auch weiterhin Probleme mit seinem Lebenswandel, weil auch mit dem Club, wo er war, da gab es dann Berichte, dass da die Mafia...
Hat der, weiß ich, einen extravaganten Namen gehabt, der Club?
Ja, der hieß Bachelor Number 3. Das,
ach nein.
Der Junggeselle halt, ne? Ja, das war dann halt vielen auch wohl im Verein als auch in der Mannschaft ein Dorn im Auge.
Das glaube ich direkt.
Er war dann halt auch so selbstbewusst und gesagt, ja, manche Leute mögen mich nicht und mein Image nicht, aber das ist mir egal. Wenn ich so sein will, ne, dann lasse ich mir das nicht nehmen. Und die Leute sehen mich zwar halt immer mit Mädchen in der Hand, aber sportlich bringe ich es ja auch.
Und in den Anfangsjahren hatte er auch Erfolg. Und es gibt ja auch wirklich viele lustige Geschichten, die über ihn erzählt werden.
Dann zum Beispiel war er mal mit drei Freunden so Ende der 60er, Anfang 70er in einem Nachtclub und man wollte danach noch eine private Feier machen, denn der hatte ja ein Penthouse an der Upper East Side. Man lebte halt feudal. Und als er und seine Freundin aufbrechen wollten, sah einer seiner Kumpel zwei Frauen sitzen. Die saßen dort mit Mick Jagger und Keith Richards von den Rolling Stones. Und einer der Freunde von Drew Namath spricht die Frauen dann trotzdem an und sagt, hey ihr beiden Süßen, wollt ihr nicht mit auf eine Party kommen? Der Joe gibt heute eine Party in seinem Penthouse. Und es ist nicht überliefert, wie dann Mick Jagger und Keith Richards geguckt haben, als diese beiden Frauen dann mit Joe Namath im Arm das Lokal verlassen haben.
Wow, das wird den beiden nicht oft passiert sein. Dass ihnen Frauen abspenstig gemacht wurden von anderen.
Ja, das wird ihnen wahrscheinlich in den späteren Jahren auch gar nicht mehr passiert sein. Aber
ja, das war ja noch, ja, okay, 60er Jahre war das ja noch.
Das war dann noch Ende der 60er Jahre. Aber im Endeffekt war es halt so, dass Leistung zählte im Football und im Sport allgemein. Und da lieferte er dann auch immer noch weiter. 67 zum Beispiel stellte er einen Rekord für geworfene Pässe von 4000 Yards auf. Und dieser Rekord hatte weit mehr als 10 Jahre Bestand gehabt.
Das ist schon krass.
Er hatte halt die Stärke, dass er selber besonders schnell abwerfen konnte. Ne? Er brauchte wenig Zeit, die Offense-Line ihm geben musste. Und er riskierte halt viel. Und er hatte ein super Timing im Wurf. Und er war dann halt der große Star, den es in der AFL dann halt gab.
Also schwer zu blitzen dann, ne?
Genau. Mhm. Die Jets erzielten dann schon in der zweiten Saison mehr Gewinne als Verluste, beziehungsweise haben nur eine Niederlage gehabt und er führte sie quasi dann die Division an mit den Jets. Allerdings war es dann so, dass eine schwere Verletzung des Running Backs, das war damals Emerson Boozer, und dadurch hatte es man dann 67 doch nicht ins Finale geschafft, also die Saison 67-68.
In das AFL-Finale, ne? Oder?
Genau, ja. Also man schaffte es nicht ins AFL-Finale und auch nicht dann quasi in das Championship-Spiel. Tatsächlich war es ja so, dass es dann in den Jahren, also im Januar 67 und 68 schon die ersten beiden Super Bowls gab. Die hießen damals noch nicht so, die hießen dann Championship Games.
Die Packers gewonnen.
Ja, das war dann auch die Zeit, wo man dachte, dass die NFL so viel besser ist, weil die Packers einfach so gut waren. Aber die waren halt auch in der NFL eine Klasse für sich und hatten dann diese beiden Spiele gewonnen. Aber in der Regular Season 1968 führte dann Joe Namath die Jets tatsächlich ins NFL, beziehungsweise ins AFL-NFL Championship Game, den man dann halt später in Super Bowl Nummer 3 umbenannt hat. Dort spielten sie dann gegen die weit favorisierten Baltimore Colts. Diese hatten sich dann insgesamt halt durchgesetzt, unter anderem auch gegen die Green Bay Packers.
Und jetzt kommt man Johnny Unitas, hoffe ich.
Der war doch bei den Colts. Ja, genau, der war bei den Colts. Er war damals schon ein Superstar und vor allem auch ein Vorbild für Drew Namath. Aber da kommen wir dann später noch zu.
Okay.
Der Joe Namath muss ja jetzt zunächst einmal auch die AFL erstmal gewinnen. Dort setzte man sich dann gegen die Oakland Raiders durch.
Das war, glaube ich, sogar schon mit John Madden als Coach. Mag ich auch total gern, die Raiders. Aber da haben sie verloren.
Na. Genau, die waren eigentlich das stärkere Team der AFL, haben aber dann auch knapp 27-23 verloren im Endspiel. Mhm. Ja, und dann kam es dann tatsächlich zu, dass Joe Namath dann halt gegen den schon benannten Johnny Unitas antreten musste, beziehungsweise in diesem Jahr gegen Earl Morrill. Das war eigentlich der Ersatzquarterback der Baltimore Colts, war aber in diesem Jahr auch MVP der Liga der NFL geworden, weil der einfach so ein gutes Jahr hatte.
Heftig, weil der Name sagt mir jetzt nicht mehr so viel tatsächlich, aber war in dem Jahr offensichtlich top drauf.
Genau, und der Johnny Unitas näherte sich dem Ende seiner Karriere und hatte halt auch viele Verletzungen und hatte da fast das ganze Jahr nicht gespielt. Insgesamt gingen die Jets mit, man nennt das so 18 Punkte Außenseite, also die Chance stand 1-18 nach den Wettquoten. Alle gingen jetzt davon aus, das wird eine klare Nummer für die Colts. Die waren halt einfach so stark in der NFL. Und so kam es dann auch dazu, dass 3 Tage vor dem Endspiel, es gab ja auch damals schon so Veranstaltungen, und unter anderem bekam der Joe Namath einen Preis verliehen bei so einem Gala-Dinner. Ne? Er war ja der Star der AFL. Also. Und bei dieser Siegerehrung gab es auf einmal so Zwischenrufe, die dann gerufen hatten, hey Joe, die Colts treten dir in den Hintern, ne? Du hast keine Chance. Und der Joe Namath hat sich dann dazu hinreißen lassen zu sagen, hey ihr beiden, ich habe eine Neuigkeit für euch. Wir werden am Sonntag gewinnen und ich garantiere das.
Yes.
I guarantee.
Sehr geil.
Das mit diesem Spruch machten natürlich dann am nächsten Tag auch die Zeitungen auf und eigentlich hatte er sich damit so ein bisschen in die Bredouille gebracht.
Ein mega Druck, jetzt stell dir das mal vor, das würde heute einer sagen, es ist ganz selten, dass einer so selbstbewusst und so übermäßig sogar sich positioniert.
Ja, aber im Grunde brauchte er das, er wurde dadurch sowas angestachelt und er wollte es halt seinen ganzen, heute würde man sagen, seinen Hatern so mal so genau. Richtig zeigen. Also im Grunde alle Zeitungen haben jetzt geschrieben, ja, wir werden ja mal sehen, ob er so gut ist wie
Großmaul.
Ja, dass er so ein Großmaul ist und wir werden jetzt mal sehen, was er dann überhaupt leisten kann. Ja, tatsächlich war es auch so, dass der Trainer von Joe Namath das Ganze auch überhaupt nicht gut fand.
Das glaube ich direkt.
Denn der hatte eigentlich die Idee gehabt, als Underdog in das Spiel zu gehen, beziehungsweise der wollte überhaupt keine, sollte gar keinen großen Wellen schlagen. Der hatte nämlich an sich einen guten Spielplan, denn es war ja immer so, dass gesagt wurde, die AFL kann nicht verteidigen. Vor allem auch
die werfen nur, ne?
Genau, die werfen nur, das ist alles nur Show und man hatte halt viel dafür trainiert, die Defense zu stärken und das sollte eigentlich den Erfolg bringen. Und im Endeffekt hat es das auch, denn am 12. Januar 1969 führte Joe Namath die Jets zu einem 16-7 Sieg.
Das war echt Low Scoring.
Genau, und das Spiel war halt in Wirklichkeit überhaupt kein großes Spiel von Joe Namath oder auch nicht von Morrill oder Johnny Unitas, sondern das war eine Abwehrschlacht. Im Grunde war es so, dass die Jets das ganze Spiel schon kontrolliert hatten. Ne? Die führten relativ schnell schon 16-0 zur Halbzeit und hatten das Ganze richtig im Griff. Denn der Quarterback der Colts, Earl Morrill, der ja eigentlich der MVP der Liga war, der hatte einen rahmschwarzen Tag. Der hat mal direkt 3 Interceptions geworfen.
Das ist krass, hätten ja alle eher gedacht, das macht jetzt so ein Joe Namath, der war ja auch dafür bekannt, auch mal eine Interception zu werfen.
Genau, aber der hat sich sehr kontrolliert, der hatte sich so fokussiert auf das Spiel, es lief für seine Verhältnisse zwar schlecht, weil die Abwehr der Baltimore Colts war wirklich gut, aber die Jets waren halt auch richtig gut und die Colts hat an dem Tag wirklich schlecht. Und so war es dann so, dass quasi bis zum 3.4. es immer noch 16-0 stand und dann wurde Johnny Unitas dann doch eingewechselt.
Ja, weil es gar nichts ging. 0 Punkte für die Colts bis dahin.
Genau.
Krass.
Aha. Tatsächlich war es dann so, dass Johnny Unitas direkt einen Wurf zum Touchdown geworfen hat. Also man kam dann, hatte man zumindest mal 7 Punkte, aber im Grunde geschah da nicht mehr viel. Und tatsächlich gewannen dann die New York Jets überraschend als der Mega-Underdog den Super Bowl.
Und das war ein Triumph. Joe Namath.
Ja, und durch diesen Spruch, den es vorhin, der überall verbreitet wurde, ja, war das natürlich die totale Sensation. Es war eine riesen Einschaltquote zu der Zeit. Und es gibt so ein Bild, wo er dann so den Finger in den Himmel hebt, ne, in seinem Dress und auch den Pokal in die Luft hält. Also im Grunde war er da auf seinem Zenit dann.
Totale Befriedigung hier wahrscheinlich auch, ne? Nach dem Vorlauf. Alle wollten ja sehen, bricht er zusammen oder schafft das? Und das dann zu schaffen.
Ja, also. Er selber hat dann nur 206 Yards geworfen in dem Spiel, also nur 17 von 28 Pässen sind überhaupt angekommen, aber trotzdem wurde er zum MVP gewählt. Das lag halt an dem Spruch, ne, dass er das garantiert hat. Mhm. Und selbst in der Presse war dann in der nächsten Woche dann, selbst in der Sports Illustrated zu lesen, das Talent von Joe Namath ist tatsächlich genauso groß wie sein Mund. Man schrieb dann auch, wie talentiert er wäre, dass er nicht zusammengebrochen wäre. Und er war auf dem Höhepunkt zu der Zeit. Und tatsächlich muss man sagen, das war der Höhepunkt seiner gesamten Karriere. Direkt in der Saison 1969, beziehungsweise im Frühjahr war es dann so, weil er ja auf dem Höhepunkt war, hat er dann das mit seiner Bar gehabt. Er spielte dann in Filmen schon mit in diesem Jahr und das Ganze war dann für den Commissioner Roussel zu der Zeit, war ja dann schon der Commissioner der NFL und es war ja das Jahr der Fusion und im Grunde wollte man einerseits den Star Joe Namath haben, aber man wollte bei der NFL auf keinen Fall irgendwelche Art von Skandalen haben. Und so war es dann halt so, dass man von ihm verlangte, dass er dann sein Leben, so wie er es bisher gelebt hat, aufgeben sollte. Aber Joe Namath hat dann erstmal, typisch wie er ist, gesagt, das lasse ich mir nicht verbieten. Und hat dann tatsächlich im Juni am 6.6. unter Tränen eine Pressekonferenz anberaumen lassen und hat dann gesagt, er tritt zurück.
Nein.
Mitten einfach aus dem Nichts hat er da eine Pressekonferenz gegeben und gesagt, ich trete zurück.
Das ist ja melodramatisch. Dann
weil man mir mein Leben kaputt machen will. Man will mich zwingen, meine Bar aufzugeben. Und hat
das gegen diese konservativen Gratshüter der NFL, das ist schon stark.
Ja, man muss sich das mal vorstellen. Ne? Das wäre so, als würde jetzt Patrick Mahomes jetzt irgendwie in der nächsten Saison so in der Freizeit sagen, aber ich trete jetzt einfach zurück, weil man mir mein Leben verbieten will.
Ja, nicht vorstellbar.
Ja, es gibt aber so Typen wie Joe Namath aber auch heute nicht mehr.
Nee, das sind echte Charaktere, die haben wir so nicht mehr.
Aber wie das dann halt so ist, das war erstmal eine riesen Pressewelle gegeben und natürlich hat dann die NFL versucht, sich mit ihm zu einigen. Es gab dann es wurde dann auch in der Presse breitgetreten, ein Versöhnungsgespräch, eine Aussprache zwischen dem Joe Namath und dem Roussel persönlich in New York. Und da wurde natürlich auch eine Pressekonferenz und dann halt schon Mitte Juli 1969 wurde dann der Rücktritt vom Rücktritt verkündet, nach einer fünfständigen Unterredung. Nein. Aber im Endeffekt war es so, die NFL hat sich einfach durchgesetzt.
Also er musste dann schon seinen Club aufgeben.
Genau, er musste seinen Club aufgeben. Mhm. Gut, seine Lebensweise hat er dann nicht aufgegeben, aber...
Das wäre zu viel verlangt. Aber hat ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen die Außenwirkung reduziert, vielleicht so ein bisschen.
Genau. Und tatsächlich, es ging eigentlich auch eher richtig gut weiter. 1969, sich lief auch richtig gut für Joe Namath, ne? Er brachte Leistungen, die Mannschaft war top, war der Favorit natürlich. Man kam auch in die Playoffs und das war halt überhaupt kein Problem. Aber dann scheiterte man dann da plötzlich ganz überraschend an den Kansas City Chiefs. Man verlor 13-6.
Weil die Chiefs waren in der AFL-Geschichte schon neben den Raiders auch einer der dominanten Teams. Trotzdem wahrscheinlich aus der damaligen Sicht erstmal überraschend, weil die Jets so spektakulär Champion geworden waren.
Genau, die waren halt auch schon ein Top-Team, die Chiefs. Und die haben ja dann tatsächlich auch den Super Bowl 4 dann auch gewonnen.
Da wussten alle, die AFL ist eben nicht nur Fake, sondern die können es.
Genau. Und 70 war ja dann der Zusammenschluss. Und die haben ja dann quasi ihre eigene Conference gebildet. Und
ja, AFC, NFC, ne?
Genau, das war dann... Von da an ging es so ein bisschen bergab. Gab vereinzelt gute Spiele der Jets, aber im Grunde, man kam kaum noch in die Playoffs. Und das Ganze wurde dann ein bisschen zäh. Man hatte keine größeren Erfolge mehr. Es gab Kuriositäten, an denen Joe Namath immer mal wieder beteiligt war. So gab es das sogenannte Heidi Game. Das ist berühmt. Das war ein Spiel gegen die Oakland Raiders. Zu dieser Zeit war es halt so, dass Footballspiele so im Fernsehprogramm so einen festen Zeitslot hatten. So von 3 Stunden, ne? Weil ein Spiel dauerte in der Regel so 2 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr, aber das passte halt so da rein. Aber bei diesem Spiel, das nachher 32-43 ausging, fielen einfach so viele Punkte und es gab auch sehr viele Verletzungen, langwierige Verletzungen und Penalty-Strafen wegen persönlichen Fouls, war auf einmal die Sendezeit zu Ende. Und so führten dann die Jets 32-29 und auf einmal drehte dann die NBC einfach den Saft ab.
Nein.
Mitten in dem Spielzug der Raiders wurde dann einfach abgebrochen und es wurde dann einfach der Kinderfilm Heidi kehrt zurück gezeigt.
Ich stelle mir die Begeisterung der Football-Fans gerade vor.
Ja, also heute wäre das halt ein sogenannter Shitstorm, der dann entsteht, aber ja. Damals muss es Anrufe gegeben haben beim Fernsehsender, es muss haufenweise Briefe wütender Zuschauer gegeben haben, denn die konnten dann eben nicht sehen, dass die Oakland Raiders halt noch 43-32 gewonnen haben.
Der Albtraum der Fernsehverantwortlichen. Da ist ja echt noch was passiert in den letzten, weiß ich nicht, wenigen Sekunden.
Ja, in den letzten 5 Minuten des Spiels haben die halt noch 2 Touchdowns. Es gab
einen epischen Sieg für die
Oakland Raiders.
Hat dann keiner gesehen?
Nein. Und so war es dann halt, dieses Spiel hat dafür gesorgt, dass seitdem Footballspiele immer bis zum Ende gezeigt werden. Egal wie lange sie dauern oder wie lange die Übertragung ist, Joe Namath war da halt auch wieder beteiligt.
Heidi Game, krass.
Aber wie gesagt, insgesamt ging es dann bergab. Insgesamt hat Joe Namath dann nach dem Super Bowl Gewinn noch 9 weitere Saisons gespielt. Allerdings war es immer so, dass er hat nie mehr als 3000 Passing Yards geworfen. Er hat immer mehr Interceptions als Touchdown-Würfe gehabt.
Oh, das ist bitter.
Trotzdem, man hielt an ihm fest, weil er halt trotzdem so ein Star war. Ne? Der brachte halt in den, all den Jahren halt auch immer wieder Schlagzeilen. Und war halt auch immer wieder für ein oder andere gutes Spiel. Ne? War dann halt spektakulär. Es gab Spiele, die endeten 44-34 zum Beispiel.
Geiler Shootout. Mhm.
Aber insgesamt war sein Stern schon am Sinken. Es gab halt andere Quarterbacks, die sich dann in den Vordergrund spielten. Das war dann zum Beispiel Terry Bradshaw bei den Steelers, Roger Staubach bei den Dallas Cowboys oder auch Ken Stabler bei den Oakland Raiders. Ne? Das waren dann die Stars, die dann quasi auch die neue Generation, die dann aufkam. Es gab dann auch teamintern Probleme mit seinem Lebenswandel, seinen häufigen Verletzungen. Im Grunde hat er jedes Jahr immer viele Spiele verpasst, aber er änderte halt auch seinen Lebensstil nicht. Und das kam dann halt bei den Kameraden dann halt auch nicht gut an, ne? Wenn die Leistung dann nicht stimmt, beziehungsweise er immer wieder Verletzungen hat, was wohl auch daran lag, dass er eben nicht so trainiert hat oder auch viel Alkohol getrunken hat, was dann halt eben die Verletzung immer wieder verlängert hat. Dann war es so, dass 1975 die World Football League aufkam. Die wollten halt die neue Konkurrenzliga werden und die hatten halt auch einen Fernsehsender an ihrer Seite. Und dann war es so, dass die Chicago Winds, so hießen die, die sollten Joe Namath verpflichten.
Ach Gott, ich kenne das gar nicht mehr. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausgeht.
Ja, also der Fernsehsender hatte gesagt, er würde auch die Übertragungen und seine Unterstützung, der Vertrag lief aus, nur verlängern, wenn die es schaffen würden, Joe Namath zu engagieren. Und die haben ihm dann tatsächlich angeboten, $600.000 pro Jahr. Und für weitere 20 Jahre $100.000 pro Jahr.
Das ist ein Rentenvertrag geradezu.
Ja, und noch eine Einmalzahlung von 500.000 Euro. Aber Joe Namath war das nicht genug.
Was? Wie bitte?
Der hat dann abgelehnt, denn er wollte...
Kann ja wohl nicht sein.
Er wollte 15% der gesamten Fernseheinnahmen der gesamten Liga haben.
Okay, das war ein Fail, oder?
Ja, das wollte die Liga dann nicht. Die hat das dann nicht gemacht. Aber tatsächlich war es so, dann hat der Fernsehsender auch gesagt, dann ist jetzt nach der Saison Schluss und tatsächlich, die Liga musste dann Konkurs anmelden. Joe Namath hat dann quasi auch diese Liga beerdigt und tatsächlich wechselte er dann 1977 noch für ein Jahr zu den LA Rams, hat da aber kaum gespielt, war ein erfolgloses Jahr, viele Verletzungen und hat dann seine Karriere 1977 beendet.
Also dafür die Schwere seiner Ausgangsverletzung doch noch eine ziemlich lange Zeit, finde ich, die er da gespielt hatte.
Ja, er hat halt immer auf die Zähne gebissen, beziehungsweise er hatte halt auch viele Verletzungen, ne, oder Spiele, wo er dann nicht spielen konnte. Und das hat ihn dann da aber ausgezeichnet. In der Zeitung hat mal Brian Costello geschrieben in der New York Post, für viele Menschen wird Joe Namath, aber trotz aller seiner Skandale und Schwächen, immer 25 Jahre alt sein und mit dem rechten Zeigefinger gen Himmel gerichtet den Super Bowl 3 feiern. Also er wollte damit sagen, man hat ihm im Grunde alles verziehen und er blieb halt immer noch ein Held und auch später, in seinem späteren Leben, war er überall gern gesehener Gast.
Also der wird jetzt noch interviewt, bei den Jets haben ja seitdem nichts mehr gewonnen und der wird gern immer noch mal von den Zeitungen in New York befragt, was er denn zu den Jets aktuell hält, also... Der ist schon in New York immer noch eine Nummer, auch wenn er jetzt ja fortgeschrittenen Alters ist.
Ja, man kann halt zum Beispiel auf YouTube gibt's 2 lange Interviews über sein Leben. Ja, der ist unglaublich charmant. Ne? Also auch die Leute, wie die gejubelt haben. Da kommen auch andere Footballstars immer zu solchen. Aber so einen Applaus haben da eigentlich wenige gekriegt.
Das muss ich mir echt mal angucken.
Ja, nach seiner aktiven Zeit heiratete er später dann die 17 Jahre jüngere Deborah Mays. Das war eine angehende Schauspielerin, mit der hat er dann 2 Kinder gekriegt und wurde dann tatsächlich auch ein Familienmensch. Er hat sein Leben komplett geändert.
Auch das freut mich, ehrlich gesagt. Also wurde fast schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, also spießig wird er bestimmt nie, aber er hat dann eine gute Ehe geführt, oder?
Ja, also er hatte natürlich ein schweres Alkoholproblem und er hatte dann bis 87 dieses Alkoholproblem und hat die Frau hat dann dafür gesorgt, dass er das bekämpft, war dann trocken. 2000 haben die sich allerdings scheiden lassen und von da an hat er wieder getrunken. Und das führte dann halt auch wieder zu Problemen. Vor allem war er ja seit auch Kommentator im Fernsehen. Ne? Der hat mit bekannten Leuten dann als Football-Expert zum Beispiel mit O.J. Simpson kommentiert.
Der O.J. Simpson.
Ja, genau, der O.J. Simpson, den wir heute eigentlich nur als Straftäter kennen, aber war
Und die nackte Football. Kanone natürlich.
Das auch. Und ein absoluter Football-Star, also in Amerika. Mega.
Buffalo Bills. Aber es ist ja vollkommen überschattet mittlerweile von dieser Mordgeschichte.
Ja, und beim Joe Namath gab es dann den Tiefpunkt 2003, als er bei ESPN vor laufender Kamera ziemlich angetrunken mit einer viel, viel jüngeren Reporterin flirtete, die Fragen nicht beantwortete, sondern immer so zweideutige Sprüche von sich gab, was man dann halt zu der Zeit nicht mehr tolerierte.
Peinlich.
Ja, er hat dann auch seinen Vertrag verloren, hat sich dann auch in Behandlung begeben und ist seitdem wohl auch wieder trocken. Tja, der Broadway Joe, der ist halt bis heute einer der beliebtesten New Yorker Sportler geblieben. Und das war meine kurze Geschichte über Joe Namath.
Das war echt spannend, vielen Dank. Das hat mir ihn nochmal ganz anders nahegebracht, als ich das bisher so auf dem Schirm hatte.
Ich fand den halt unheimlich cool. Also
sehr sympathisch, ne?
Ist halt einfach ein cooler Typ, wo man auch richtig nachvollziehen kann, warum die Leute ihn so mögen.
Er kommt einfach gut rüber. Ich muss mir das nochmal angucken. Wir müssen vielleicht auch die ein oder andere Doku in die Shownotes stellen.
Wir auf jeden Fall verlinken. Das kann man sich auf jeden Fall gut mal angucken.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.